Unser Predigtext steht heute im 2. Korintherbrief, in dem Kapitel 12, die Verse 1 bis 10. Das Rühmen nützt mir freilich nichts, doch ich will auf die Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn zu sprechen kommen. Ich weiß von einem Menschen in Christus, der vor 14 Jahren, ob im Leib oder ob außerhalb des Leibes, ich weiß es nicht, Gott weiß es, bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Und ich weiß von dem betreffenden Menschen, ob im Leib oder außerhalb des Leibes, weiß ich nicht, Gott weiß es, dass er in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, die ein Mensch nicht sagen darf. Wegen eines solchen will ich mich rühmen, meiner selbst wegen aber will ich mich nicht rühmen, als nur meiner Schwachheiten. Zwar wäre ich, wenn ich mich rühmen wollte, deshalb nicht töricht, denn ich würde ja die Wahrheit sagen. Ich enthalte mich aber dessen, damit niemand mehr von mir hält, als was er an mir sieht oder von mir hört. Und damit ich wegen der außerordentlichen Offenbarungen nicht überhebe, wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal den Herrn gebeten, dass er von mir ablassen soll. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten viel mehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten, um des Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark.
Ich habe die Predigt überschrieben mit dem Titel Anhaltende Schwierigkeiten bei Christen. Und wenn ich über Christen spreche, ich sage das ja häufiger, wiederhole mich da aber gern, dann spreche ich nicht von solchen, die sich als Christen bezeichnen, weil sie konfirmiert sind, weil sie getauft sind oder weil sie irgendwelche vermeintlichen christlichen Sakramente erhalten haben, sondern wenn ich über Christen spreche, dann meine ich solche, die sich als Sünder erkannt haben, die vor Gott um Vergebung ihrer Schuld gebeten haben und das stellvertretende Opfer Jesu für sich in Anspruch genommen haben, sodass sie so und nur allein dadurch die Gerechtigkeit erhalten haben, die vor Gott gilt und die nach ihrem irdischen Tod auch die Eintrittskarte in das himmlische Reich bedeutet. Es ist nach meinem Dafürhalten ganz gut, wenn wir uns einmal ein paar Verse vorher anschauen, weil Paulus ist ja hier in unserem Predigtext, stellt er sich ja wirklich, man könnte sagen, erstmal als ein wenig hochmütig vor. Aber das hat er nicht umsonst getan, denn in der Gemeinde in Korinth hatten sich Menschen, Männer, gegen Paulus und seine Lehre und seine Verkündigung gestellt. Diese Männer beriefen sich darauf, dass sie aus jüdischem Geschlecht stammten, dass sie trotzdem jetzt wahrhaftige Christen wären und auch um Christi willen, also diese Männer, eine Menge durchgemacht hatten und sie hätten von Christus einen besonderen Erkenntnisstand erhalten. Man nannte sie dann auch Gnostiker, Gnosis. Und dadurch, dass sie nun solche besonderen Erkenntnisstände hätten, dadurch sei nun oder hätten sie nun einen Anspruch, den von Jesus Christus berufenen Uraposteln und Paulus gleichgestellt zu sein. Und diese falsche Behauptung, die hält sich bis in unsere Zeit hinein. Und es gibt auch eine besondere Religionsgemeinschaft, die behauptet das sogar in ihrem Namen. Wenn wir sehen, die Neuapostolische Kirche. Aber lasst uns einmal gemeinsam auf diese paar Verse vorher schauen. 2. Korinther 11, also ein Kapitel vorher. Da lesen wir, zur Schande sage ich das, dass wir so schwach waren, also sagt Paulus. Worauf aber jemand pocht, ich rede in Torheit, also er sagt jetzt, weißt du, ich muss das einfach so sagen, Darauf poche ich auch. Sie sind Hebräer, also diese vermeintlichen Apostel. Ich bin es auch. Sie sind Israeliten. Ich auch. Sie sind Abrahams Same. Ich auch. Sie sind Diener des Christus. Ich rede unsinnig. Ich bin's noch mehr. Ich habe weit mehr Mühsal, über die Maßen viele Schläge ausgestanden, war weit mehr in Gefängnissen, öfters in Todesgefahren. Von den Juden habe ich 5-mal 40 Schläge, weniger einen, empfangen. 3-mal bin ich mit Ruten geschlagen, 1-mal gesteinigt worden. 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten, 1 Tag und 1 Nacht habe ich in der Tiefe zugebracht. Da müssen wir uns jetzt nicht darunter vorstellen, dass er einen Tag und eine Nacht unter Wasser war, sondern dass er hilflos im Meer umhergetrieben ist. Ich bin oftmals auf Reisen gewesen, in Gefahren auf Flüssen, in Gefahren durch Räuber, in Gefahren vom eigenen Volk, in Gefahren von Heiden, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern. In Arbeit und Mühe, oftmals in Nachtwachen, also in durchgebeteten Nächten, in Hunger und Durst, oftmals in Fasten, in Kälte und Blöße. Zu alledem der tägliche Andrang zu mir, die Sorge für alle Gemeinden. Wer ist schwach? Und ich bin nicht auch schwach? Wem wird Anstoß bereitet? Und ich empfinde nicht brennenden Schmerz? Wenn ich mich rühmen soll, so will ich mich meiner Schwachheit rühmen. Der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der gelobt sei in Ewigkeit, er weiß, dass ich nicht lüge. In Damaskus bewachte der Statthalter des Königs Aretas die Stadt der Damaszener, weil er mich verhaften wollte. Und ich wurde durch ein Fenster in einem Korb an der Mauer hinabgelassen und entkam seinen Händen. Nun, diese Männer, die von sich behauptet hatten, was sie denn alles um Christus willen durchgemacht hätten. Darum stellt Paulus ihnen hier entgegen, was er um Christi willen durchgemacht hat. Aber wir müssen immer diesen Hintergrund sehen. Es war von Gott so gewollt und geführt, dass er diese Dinge durchstehen musste, durchmachen sollte, weil Gott immer wieder auch zeigt, dass wir alle miteinander, und selbst ein Apostel Paulus war davor nicht frei, das eigene Schulterklopfen anzufangen und uns selbst Kraft und Möglichkeiten zuzuschreiben, die es als solches gar nicht gibt. Und dann berichtet Paulus uns davon, von einer auch für ihn einmaligen und einzigartigen und auch in dieser Form einmaligen Erfahrung. Wir wissen zum Beispiel, in 6 weiteren Stellen in der Apostelgeschichte wird uns berichtet, dass Gott Paulus besondere Offenbarungen bezüglich seines Dienstes zuteil werden ließ. Wer diese Bibelstellen aus der Apostelgeschichte möchte, kann mich hinterher fragen, ich habe sie alle hier. Und auch im Galaterbrief und im Brief an die Epheser wird uns von besonderen Offenbarungen, die Gott Paulus gab, berichtet. Ich habe die ganzen Stellen hier, wer sie wissen will, kann sie hinterher von mir bekommen. Aber diese Offenbarung, von der Paulus hier ganz kurz spricht in unserem Predigttext, war eine ganz außergewöhnliche und wirklich einmalige Sache. Er wurde in das existierende Reich Gottes, was für unsere Augen, also für alle lebenden Menschen, nicht sichtbar ist, was Gott auch nicht möchte. Aber nach Gottes Entscheidung und nach seinem Willen hat er Paulus einmal in dieses Reich hineingeholt. Und ob das körperlich war oder ob das auch in einer Offenbarung oder wir könnten auch sagen Vision war, da ist sich Paulus selbst nicht sicher. Er lässt das offen. Aber er war da. Und Paulus berichtet uns hier in diesem Textabschnitt dann davon, als er dort sich angekommen sah, angekommen war, dass er nicht sah, sondern dass ihm also Dinge gezeigt wurden mit den Augen, sondern dass er vielmehr eine Botschaft, Worte zu hören bekam, die ausschließlich für ihn persönlich bestimmt waren. Und deshalb hat er auch niemals darüber gesprochen. Und es ist hier auch dann gesagt, die ein Mensch nicht aussprechen darf. Diese Botschaft war allein für Paulus, dass Gott ihm hier persönlich etwas mitgeteilt hat, was ihm einen Erkenntnisstand vermittelte, was ihn stärken sollte, was auch immer. Wir wissen es nicht. Nun, diese Erfahrung war nun nicht nur etwas ganz Außergewöhnliches, sondern wir dürfen auch davon ausgehen, dass es für ihn eben etwas Einmaliges gewesen ist, was so auch in dieser Form auch ein Paulus kein zweites Mal erfahren hat. Und dann spricht Paulus davon, dass Gott ihm aufgrund dieser besonderen Erfahrung einen Pfahl für das Fleisch gegeben hätte. Wir wissen auch nicht exakt, was das für ein Pfahl, wie Paulus es bezeichnet, im Fleisch gewesen ist. Doch in dieser kurzen Schilderung, die er uns gibt, ist es zumindest für mich persönlich am wahrscheinlichsten, dass es sich um eine Art krampfähnlichen Schmerz gehalten hat. Vielleicht in Form, was wir heute unter Epilepsie verstehen oder von starken, plötzlich auftretenden Krämpfen. Ich muss dazu sagen, meiner Recherche bin ich dann jedoch auch auf Auslegungen von anderen Bibelauslegern gestoßen, die in eine ganz andere Richtung tendieren diesbezüglich. Aber deswegen habe ich eben auch gesagt, für mich persönlich ist, wie er das geschildert hat, es am wahrscheinlichsten, dass es sich um eine Art krampfartigen, plötzlich auftretenden Schmerz gehandelt hat, der dann auch wieder ging. Und wenn ich Paulus hier in unserem Textabschnitt weiter richtig verstehe, dann sieht er auch nicht Gottes Strafe als Hintergrund für diesen vermeintlichen Pfahl im Fleisch, wie er es bezeichnet, sondern Paulus erkennt darin Gottes Fürsorge, er sieht dahinter Gottes Güte und seine Gnade, damit er aufgrund dieser besonderen Offenbarung, die er hier hatte, nicht überheblich wird oder wir könnten auch sagen, nicht in Gefahr gerät, größenwahnsinnig zu werden. Und aus dem Text geht auch zumindest für mich deutlich hervor, dass Paulus diesen wirklich dauerhaften, also er wird ihn bis an sein Lebensende behalten haben, dass das eben von Zeit zu Zeit auftrat, dass Paulus diesen dauerhaften, schmerzlichen Einschnitt in seinem Leben auch nicht einfach nur so stillschweigend und vielleicht noch mit einem fröhlichen Halleluja hingenommen hat, sondern, das sagt er ja auch, dass er den Herrn Jesus dreimal ganz konkret darum gebeten hat, ihn von diesem Leiden zu befreien. Und wenn Paulus sagt, dass er den Herrn im Gebet dreimal konkret darum gebeten hat, ihn von diesem Leiden zu erlösen, dann sollten wir uns darunter schon ein wenig mehr vorstellen, als dass er vielleicht so beim täglichen Gebet noch mit anderen Gebetsanliegen kombiniert, den Herrn hier gebeten hat, ihn von diesem Leiden zu erlösen. Wenn ich Paulus an anderen Stellen der Schrift, wenn ich sehe, was er unter konkretem Gebet, Bitten und Flehen, mit Fasten und Danksagung versteht, dann können wir wirklich davon ausgehen, dass er mit Gott wirklich gerungen hat und auch gefastet hat und Gott gebeten hat, ihn hiervon zu erlösen. Und ich sehe hier auch eine Parallele, wenn wir uns den Herrn Jesus anschauen, als er in Gethsemane war, dann sehen wir hier auch deutliche Parallelen. Auch unser Heiland, so lesen wir in den Evangelien, unter anderem in Lukas 22, ab Vers 39, dass er in ein Gebetsringen hineinkam. Lukas beschreibt es, dass sein Schweiß wie Blutstropfen ähnlich war und dass auch er den Vater so gebittet, gefleht, gerungen hat, dass doch dieser Kelch an ihm vorübergehen möchte, wenn es möglich ist. Aber der Herr selbst zeigt uns dann eben auch auf, wie Gott wohlgefälliges Beten aussieht. Dass er sagt, wenn möglich, Herr, ja, aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und die konkrete Bitte um Bewahrung vor dem, was ihn erwartete, aber eben auch durch die vollkommene Bereitschaft, das zu tun, was des Vaters Willen war, weil dieser entschieden hat, dass es ihm doch geschehen soll, dass dieser Kelch nicht an dem Herrn Jesus vorbeigehen kann. In diesem Sinne hat der Herr Jesus dann eben auch den Willen des Vaters vollkommen erfüllt und der Menschheit die Errettung, die Gerechtigkeit erworben, die notwendig ist, um den Gang in die Hölle nicht antreten zu müssen. Und dieses Dein Wille geschehe, das ist auch das, worauf es ankommt, wenn wir zum Beispiel schwer krank werden. Diese Stelle in Jakobus 5, wir wollen uns die einmal ganz kurz anschauen. Leidet jemand von euch Unrecht, er soll beten. Ist jemand guten Mutes, er soll Psalmen singen. Ist jemand von euch krank, er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen lassen und sie sollen für ihn beten und ihn dabei mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Wie viel Falsches und Liebloses wird in diese Verse oftmals hineininterpretiert, obwohl diese Dinge dort überhaupt nicht stehen. Sondern wenn wir auch hier sehen, Gott ordnet an, dass etwas getan werden soll, nämlich aufrichtiges Beten der Ältesten für die betroffene Person. Und die Verheißung, die dort steht, ist nicht, dass immer Gesundheit eintritt oder eine Heilung von dem Leiden geschieht, sondern die einzige Verheißung, die ich hier drinne sehe, ist, dass der Kranke aufgerichtet wird. Und zwar erst einmal an dem inwendigen Menschen. Und wir alle wissen doch, dass es Gott nicht unmöglich ist, dass es ein kleines für ihn ist, auch eine Krankheit, egal welchen Ausmaßes, sofort zu heilen, wenn es sein Wille ist. In der letzten Woche haben wir ja auch von so einem Wunder gehört. Und auch was unser Andreas hier erlebt hat, gleicht ja einem Wunder. Wisst ihr, Paulus hat den Pfahl für sein Fleisch dahingehend angenommen, dass es ihm, wie ich bereits sagte, keine göttliche Strafe war, sondern aus der göttlich-väterlichen Liebe und Fürsorge geschah, damit er nicht überheblich oder größenwahnsinnig wurde. Überhaupt müssen wir uns doch eigentlich fragen, warum Paulus diese ganzen Dinge, von denen wir vorhin gelesen haben, durchmachen musste. Diese ganzen Dinge, die er dort aufgezählt hat, warum musste er sie durchmachen? Gerade er, der dem Herrn so hingegeben, aus tiefstem Herzen, mit seiner ganzen Kraft diente, besonders er musste, wie wir erfahren haben, so viel Schwierigkeiten erleben. Und er ist da nicht der Einzige. Wenn wir den Psalm 73 betrachten, den solltet ihr in Abständen immer mal wieder lesen, da ist auch jemand, der Asaf, der einfach sagt, Herr, meine Not nimmt kein Ende. Und wenn ich auf die Gottlosen sehe, wenn ich auf die sehe, die mit dir nichts zu tun haben wollen, die dir lästern, wie es ihnen so gut geht, wie ihnen scheinbar alles gelingt, wie sie in der Welt Ansehen haben, wie ihnen die Menschen zujubeln, da gerät er wirklich in Verzweiflung. Der ist am Rande der Bitterkeit. Aber wir sehen, er bleibt nicht dabei stehen, sondern er kommt gewissermaßen zur Vernunft und sagt, aber Herr, wenn ich auf ihr Ende schaue, dann weiß ich, dass ich trotz der vielen Not und der Dinge, die ich vermeintlich gerne anders in meinem Leben hätte, bin ich doch bei dir sicher aufgehoben. Sie werden ein Ende mit Schrecken nehmen, Ich aber werde am Ende zu dir in deine Herrlichkeit gehen. Nun, gerade Paulus musste das alles erleben. Das empfinden wir manchmal als sehr ungerecht, auch wenn es uns trifft. Wenn wir, wie der Psalmist aus Psalm 73, manchmal auf andere schauen und sagen, Herr, ich versuche wirklich, meinen Weg gerade mit dir zu gehen. Ich versuche wirklich, Acht zu haben auf dein Wort. Ich sehe mich eigentlich oder zähle mich zu denen, die nicht nur Hörer deines Wortes sind, sondern ich möchte auch aus tiefstem Herzen Täter deines Wortes sein. Und was kriege ich dafür? Das sieht manchmal anders aus, als wir Menschen uns das menschlich wünschen. Oberflächlich und rein menschlich betrachtet mag das vielleicht so aussehen, dass wir Ungerechtigkeiten erfahren, doch geistlich betrachtet, wenn wir wirklich uns vom Geist Gottes auf die wirklichen Prioritäten, unseren Blick und vor allem auch unser Herz richten lassen, dann kommen wir sicherlich zu einem anderen Ergebnis. Paulus hatte erkannt, dass zum Beispiel körperliche Einschränkungen bei einem geistlichen Menschen mit dazu beitragen sollen, dass der Mensch sich seiner absoluten Abhängigkeit von Gott immer bewusst bleibt. Von Gott gewollte Einschränkungen, egal welcher Art, führen bei Menschen, die nicht nur mit Jesus leben, wenn sie ihn brauchen, sondern wo Jesus wirklich der ihr Herr ist, dass Christus, dass sein Geist wirklich in ihnen wohnt und thront. Diese Menschen, bei denen werden solche Einschränkungen, welcher Art sie auch immer sind, immer dazu führen, dass sie ihrem Herrn letztlich näher kommen und für ihn ein lebendiges Zeugnis seiner umfassenden Liebe, seiner Gnade und seiner Barmherzigkeit ablegen. Und zwar nicht in einer falschen Demut, sondern in wirklicher und echter Gotteserkenntnis. Ohne Namen zu nennen, gab es in der gesamten bisherigen Vergangenheit und gibt es auch aktuell noch nicht wenige Brüder, die einen besonders gesegneten Dienst getan haben in der Vergangenheit und die ihn bis heute tun. Aber leider kam es in der Vergangenheit und kommt es auch heute noch genauso häufig vor, dass nicht alle, aber einige dieser gesegneten Brüder ein wenig geistlich überheblich und hochmütig geworden sind. Da heißt es denn ja, wenn XY das gesagt hat, dann ist das so. Wo steht das? Am Ende ist es doch immer noch der Geist Gottes, der die Erkenntnisstände und Wahrheiten aufzeigt. Das bedeutet eben nicht, dass ich Aussagen oder Überzeugungen von Brüdern grundsätzlich in Frage stelle. Aber wenn es tatsächlich einmal zu Dingen kommt, wo es nicht so klar ist, wie es auf den ersten Blick scheint, dann würde ich vorsichtig sein. Denn wenn ein Bruder, der auch gerade in einem verantwortlichen Amt steht, zu diesem Stand kommt, dass er nichts mehr lernen könnte oder dass Gott seinen Erkenntnisstand nicht auch einmal vollenden bzw. verändern könnte, dann ist der geistliche Hochmut nicht mehr weit weg. Manchmal könnte man wirklich den Eindruck gewinnen, dass wenn diese Brüder, die eben meinen, sie hätten die Weisheit mit Löffeln gegessen, dass das, was sie denken und sagen, höhere Priorität hat als das Wort Gottes selbst. Und Gleiches gilt auch für ihre Erkenntnisstände in Bezug auf so manche Lehrfrage. Aber ganz unschuldig ist dabei auch nicht die jeweilige Gemeinde. Denn bei zu viel Anerkennung und Lob von Menschen ist Satan nie weit entfernt, um die Brüder in Versuchung zu bringen, sich selbst höher einzuschätzen als das, was sie letztendlich alle nur sind, nämlich Diener, Knechte Christi, die aus Dankbarkeit und der Gnade heraus ihren Dienst tun dürfen und wirklich aus tiefstem Herzen alle Ehre allein dem Heiland überlassen. Heinrich Kemner, viele von euch kennen ihn, andere vielleicht nicht, er war der Gründer des Krelinger Missionswerkes. Und er hatte einmal eine Predigt gehalten und am Ende war es dort so üblich, dass die, die Pastoren dann auch die gesamte Gemeinde noch per Handschlag am Ausgang verabschiedet haben. Das wird ihm sicherlich später schwer gefallen sein, weil da waren teilweise 1000, 1500 Besucher. Und da sagte eine Frau zu ihm: Pastor Kemner, das war ja wieder eine wunderbare Predigt. Und darauf hat er gesagt: Ja, das hat der Teufel mir auch gerade gesagt. Das war vielleicht ein bisschen extrem, aber er wollte damit nur zeigen, nicht ich, sondern er. Das war ihm wichtig. Jetzt möchte ich dir eine Frage stellen. Hast du einmal überlegt, wenn etwas in deinem Leben so ist, dass du eigentlich damit nicht leben möchtest? Wenn du auch etwas, wenn etwas in deinem Leben ist, was du als einen Pfahl in deinem Fleisch empfindest. Also etwas, was dich dauerhaft, vielleicht auch in Abständen, aber letztendlich dauerhaft einschränkt. Hast du einmal überlegt, ob Gott vielleicht das auch als einen Pfahl für dein Fleisch hineingestellt hat? Und wie könnte dein oder auch mein Pfahl für unser Fleisch aussehen? Es könnte tatsächlich eine körperliche Einschränkung sein. Ich persönlich habe das so erlebt. Ihr alle wisst das, aber unsere Gäste nicht, vielleicht auch nicht die, die jetzt zuschauen oder das später einmal sehen. Ungefähr 5,5 Jahre bin ich immer wieder zu Ärzten gelaufen und habe gehofft, dass die ärztliche Kunst und auch die fortgeschrittene Medizin, Schulmedizin, dass sie mich von meinem Leiden doch befreien könnte. Sicherlich habe ich auch gebetet, aber ich sage euch das hier nochmal, auch als Zeugnis und auch als eine Art Wahrheit, die ich vor Gott ausgesprochen habe, aber ich sage sie euch auch hier nochmal. Ich habe sicherlich gebetet, aber wenn ich da ganz ehrlich sein soll, dann stand mein Vertrauen in die Möglichkeiten der heutigen Medizin und dem Können der Ärzte wohl eigentlich doch ein wenig mehr im Vordergrund. Bei meinen Gebeten fiel mir dann später selbst auf, dass es oftmals ein Anklagen gegen Gott beinhaltete, warum er den Ärzten nun nicht endlich die nötige Weisheit schenkte und dass sie nicht endlich die richtige Therapie finden würden. Und erst als ich nach circa 5 Jahren begann, mich ernsthaft und von Herzen mit dem Gedanken auseinanderzusetzen, dass es keine Heilung geben würde, wenn es tatsächlich ein Pfahl vom Herrn für mein Fleisch ist, dann würde es keine Heilung geben. Und auch am Ende der Operation hat auch keine Heilung gebracht. Und als ich endlich, aber das hat 5 Jahre gedauert, als ich endlich so weit war, dass ich es als den guten Willen meines Vaters im Himmel angenommen hatte, was passierte da? Heilung? Nein. Aber Frieden für die Seele, der kam erst dann. Die körperlichen Beschwerden sind immer noch da bei mir, aber der seelische Schmerz ist verschwunden. Ich bin dem Heiland wirklich dankbar. Und ich kann das so sagen, ich freue mich bald wie so ein kleines Kind über jeden einzelnen Tag, an dem die Beschwerden einfach nicht so stark sind. Aber das ist ein Grund zum Danken. Und da freue ich mich wirklich drüber. Und das ist viel besser, auch wirklich von den Emotionen, vom Gefühl her, als dauernd mit Gott zu nörgeln und zu hadern. Das ist viel besser. Wisst ihr, ihr Lieben, wenn die Seele in einer Sache den göttlichen Frieden gefunden hat, ist jeglicher körperlicher Schmerz mit und durch den Herrn Jesus Christus erträglich. Gott zu loben und zu preisen, wenn alles wie am Schnürchen läuft, das kann jeder. Auch Menschen ohne Gott können das. Aber selbst dann mangelt es uns oft daran, dem Herrn die notwendige Anbetung, dem Lob und den Dank zu sagen, dass es für uns manchmal gut läuft. Wahrer Glaube bewirkt wirklich Festigkeit und Standhaftigkeit, gerade in den dunklen Zeiten. Und deswegen lässt uns Gott auch immer wieder diese dunklen Zeiten erleben. Und er gibt uns manchmal einen Pfahl für den Fleisch. Nicht auch wie bei Paulus als Strafe, sondern damit wir uns immer wieder bewusst werden, wir sind nicht so groß und so wichtig, für was wir uns oftmals halten. Und Gott zeigt uns dann immer wieder auf, schau mal, du bist in meiner Hand. Und egal, was du menschlich tust, du wirst nichts daran ändern, dass mein Plan und vor allem meine Liebe und diesen Weg, den ich für dich bestimmt habe, du wirst mich nicht davon abhalten, dass ich diesen Weg mit dir zu Ende gehe. Und vertraue mir, dass auch diese dunklen Zeiten, diese schwierigen Situationen dazu führen, dass du mir näher kommst und nicht, dass ich dich dadurch bestrafen will. Ob dein Glaube echt ist, wird sich immer erst in den Tiefen zeigen. Durch Pfähle in ihrem Fleisch werden die wahrhaftigen Kinder Gottes seinem Wort, seiner Liebe und Fürsorge gemäß zunehmend für ihre Christusnachfolge gestählt. Es bedeutet auch, sie werden gereinigt, sie werden geläutert und letztendlich werden sie für die Ewigkeit zubereitet. Der Apostel Petrus hatte das in der Tiefe ebenfalls erkannt und begriffen. Das zeigen uns seine Worte, die gleichermaßen auch ein besonderes Segenswort sind, aus 1. Petrus 5, die Verse 10 und 11. Der Gott aller Gnade aber, der Gott aller Gnade, nicht der Gott des Strafens oder des Zornes, der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, und jetzt kommt es, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Hier sehen wir den Grund für viele dunkle Stunden in unserem Leben und auch für manchmal einen Pfahl in unserem Fleisch, den wir gerne weg hätten, aber Gott sagt, nein, er ist notwendig, damit ich euch weiter zubereiten, festigen und stärken kann. Einen Pfahl ins Fleisch zu bekommen, muss aber nicht immer zwangsläufig eine Krankheit oder eine körperliche Einschränkung bedeuten. Damit auch wir nicht überheblich werden, kann ein Pfahl, wenn wir einfach mal bei dieser Bezeichnung bleiben, auch ganz anderer Natur sein. Vielleicht erlebst du gerade innerhalb deiner fleischlichen Familie regelmäßig starken Gegenwind bis hin zu heftigen und wirklich ekligen Auseinandersetzungen. Wer weiß, vielleicht ist das so, damit du wirkliche Demut lernst und vor allem auch demütig bleibst. Wer weiß, vielleicht ist der Plan Gottes, deine Familie dahingehend zu überwinden, sie zum lebendigen Glauben zu führen an ihn, dass sie an dir, an deinem friedlichen Verhalten, trotz dieser Anfeindungen, trotz dieser Beschimpfungen, trotz dieser heftigen Auseinandersetzungen, wenn sie von ihnen kommen, trotz ihres Unglaubens, dass sie aber an deinem Verhalten, an deinem Christusvertrauen und an deiner Demut die Kraft Gottes in dir erkennen, die Kraft, die in dir wirksam ist und er sie dadurch überwindet. Versteht ihr? Diese Schwachheit, die dadurch bei uns auftritt, Paulus spricht ja davon, soll durch seine Stärke aufgefüllt werden, das heißt in eine Stärke verwandelt werden. Vielleicht betest du auch bereits sehr lange dafür und hast aktuell kaum noch Hoffnung, dass der Glauben und der Segen, den der Heiland dir persönlich zuteil werden ließ, endlich innerhalb deiner Familie weitere Kreise zieht. Sei dir dessen bewusst. Gott weiß genau die richtige Situation und er weiß auch den richtigen Zeitpunkt, wie und wann dein Glaube und dein Vertrauen auf seine Kraft und seine Zusagen weitergehende geistliche Frucht bringen werden. Die Verheißung ist es. Und wisst ihr, ihr Lieben, wir gehen immer davon aus, dass wenn wir Gott um etwas bitten, dass wir es persönlich auch erleben. Das ist menschlich. Aber wir dürfen Gott vertrauen, dass auch nach der Vollendung unseres Lebens unser Leben noch Früchte bringen wird. Unser Glauben, unser Vertrauen in Christus wird über unseren leiblichen Tod hinaus Segen und Frucht bringen für die zurückgebliebene Familie. Aber das musst du glauben und dafür musst du jetzt schon beten, dass du sagst, Herr, wenn ich auch die Frucht nicht mehr erleben darf, aber ich weiß, sie wird kommen, weil du es verheißen hast. Das musst du glauben und da darfst du den Herrn jetzt schon drum bitten. Schaut mal, wenn wir uns eine Bibelstelle anschauen, Hebräer 10, 35 bis 36. So werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn standhaftes Ausharren tut euch Not, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißungen erlangt. Wir werden alle Verheißungen, die Gott uns gegeben hat, werden wir erfahren. Nur manche Verheißungen gehen sogar über unser Dasein auf der Erde hinaus. Und das müssen wir uns immer verinnerlichen. Gottes Plan und Gottes Güte und Gnade und sein Handeln sind doch nicht an dich und mich gebunden. Sie beziehen uns mit ein, aber wir sind nicht das Maß der Dinge. Nun, vielleicht hast du auch an deinem Arbeitsplatz oder in der Schule oder an der Uni anhaltende Probleme irgendwelcher Art, die dir wirklich die Freude und fast deine gesamte Kraft rauben. Vielleicht ist es sogar schon so weit, dass du zusehends unzufriedener bist und über Kündigung oder einen Wechsel nachdenkst. Vielleicht möchte Gott aber lediglich, dass du ihn nicht mehr einfach nur so pauschal, sondern konkret für jeden einzelnen Tag um ein erträgliches Klima am Arbeitsplatz, an der Uni oder in der Schule bittest. Wir Menschen neigen ja dazu, zu sagen, Herr, veränder, bitte jetzt und sofort und auch in alle noch vor mir liegende Zukunft. Wir haben vergessen, dass der Herr Jesus sagt, jeder Tag hat seine eigene Sorge. Wir haben vergessen, dass wir den Herrn jeden Morgen neu um seine Güte, um seine Gnade, um seine Bewahrung und um ein erträgliches Klima für uns bitten sollen. Ich meine jetzt nicht das Klima Sonne und Mond, sondern das Klima im Umgang auch mit Menschen, an den Schulen oder an der Uni oder am Arbeitsplatz. Wisst ihr, vielleicht solltest du anfangen, ihn darum zu bitten, dass er dir die Kraft schenkt, diese Dinge weiter zu tragen. Aber nicht, du wirst es nicht. Es gibt Grenzen, wo wir sagen, jetzt ist Schluss. Da will ich nicht mehr, da schmeißen wir hin. Aber wenn wir Gott sagen, Herr, meine Schwachheit, aber deine Kraft, ach, ihr glaubt gar nicht, wie weit es dann noch weitergeht. Wo wir dann oftmals sagen, so jetzt ist alles vorbei, da fängt Gott oftmals erst an. Wir müssen oft erst an diesen Punkt kommen, wo ich sage, Herr, ich kann nicht mehr. Weil solange wir immer noch können, setzen wir alles dagegen, um die Dinge doch zu verändern. Und Gott sagt, lass doch mich endlich machen. Aber weil wir dieses Rufen Gottes und dieses Reden Gottes zu uns nicht hören, bringt er uns in solche fatalen Situationen oder treibt einen Pfahl in unser Fleisch, damit wir endlich schwach werden, zusammenbrechen und sagen, Herr, jetzt mach du. Und dann läuft das, dann verändert er. Nun, bitte doch Gott, dass er dir die Kraft schenkt in dieser Schwachheit, diese Dinge weiterzutragen, ohne dich dabei seelisch aufzureiben, und du auch dadurch wiederum ein Zeugnis werden kannst für die Menschen, wenn es Menschen betrifft, um die es geht. Vielleicht gehörst du aber auch zu den Menschen, die davon überzeugt sind, unter chronischem Geldmangel zu leiden. Hast du überhaupt schon einmal darüber nachgedacht, dass das ebenfalls Gottes Güte und Fürsorge ist, dass du unter einem chronischen Geldmangel leidest? Weil wenn das nicht so wäre, würdest du vielleicht völlig abdriften und würdest Dinge tun, die du bitterlich bereuen müsstest und die vielleicht sogar bleibenden Schaden verursachen könnten. Vielleicht hält der Herr dich an der kurzen finanziellen Leine, damit du wirklich Tag für Tag an ihm und in seiner Nähe bleibst. Ihr kennt das Wort, es gibt ja Reiche, Superreiche, was auch immer, und es gibt Neureiche. Und diese Neureichen, das heißt, die plötzlich zu erheblichem Reichtum kommen, die stellen die dümmsten Dinge überhaupt an. Katastrophal, und auch Christen sind davon leider nicht frei, die, wenn sie plötzlich zu materiellem Wohlstand geraten, dann fragt man sich manchmal, ja, wo ist denn jetzt ihr Glaube oder wie sie vorher waren? Da ist eine Veränderung, die aber, das muss nicht so sein, aber die Gefahr ist groß, dass sie dann auch eine Veränderung an den Tag bringen, wo wir sagen, also dir hat der materielle Wohlstand wirklich nichts Gutes getan. Ja. Ein monatliches Einkommen, welches dir so manchen Spielraum lässt, ist wirklich schon manchen Menschen am Ende zum Fallstrick geworden. Was tatsächlich notwendig ist, um wirklich gläubig und dem Herrn zur Ehre auf dieser Erde zu wandeln, bis wir das Ziel unseres Glaubens erreicht haben, was dazu wirklich nötig ist, das hat der Herr uns sicher verheißen. Wir müssen das jetzt nicht alles lesen, aber wenn ihr Matthäus 6, 25 und 30 lest, da steht das nochmal eindeutig drin, dieses ganze, was macht ihr euch wirklich um die notwendige Versorgung? Was macht ihr euch darüber Gedanken? Die Vögel unter dem Himmel, sie sehen nicht, sie ehren nicht, euer himmlischer Vater nährt sie doch. Schaut die Lilien auf dem Felde, das ist ja das, was da alles nachher steht. Und seid ihr, die mit dem Blut des Heilands erkauften Kinder Gottes, seid ihr nicht viel mehr wert als diese? Und dann heißt es am Ende, nach alledem trachten die Heiden, das heißt, die Gott fern sind, die Gott nicht kennen. Vertraut auf Gott. Das, was ihr braucht, um sicher das Ziel zu erreichen und ein lebendiges Zeugnis für ihn zu sein, das gibt der Herr uns. Und wenn es darunter welche gibt, die wirklich sagen können, ich habe deutlich mehr, als ich brauche, der Herr weiß schon, warum er das bei dem einen tut und bei dem anderen nicht. Bei dem anderen ist oft Gefahr, er würde vom Weg abkommen. Aber bei dem, wo er es gibt und der eine rechte Einstellung dazu hat, der wird eben nicht so handeln wie der reiche Kornbauer, der sagt, so, jetzt verkaufe ich das alte Haus und kaufe mir ein neues, noch mit einer Etage höher, sondern der wird dann mit dem, was er nicht benötigt, wird er den Bau und das Vorantreiben des Reiches Gottes auf dieser Erde, wird er fördern. Oder er wird sich Geschwistern, wo wirklich Mangel ist, wo auch wir Verantwortung haben, wenn dieser Mangel offensichtlich ist, diesen Mangel dann damit abzuhelfen. Das hat mal jemand gesagt, es gibt für einen Christen wohl nichts Schlimmeres, als wenn er mit einem fetten Bankkonto diese Erde verlassen muss. Da kann man nun drüber denken, wie man will, aber ich finde das schon einen bemerkenswerten Gedanken. Vielleicht lebst du allein, aber du sehnst dich nach einem Menschen, mit dem du gemeinsam in einer gottwohlgefälligen Beziehung dem Herrn folgen kannst. Ich weiß es nicht, doch der Herr hat es vielleicht bei dir bisher in seiner Weitsicht in Fürsorge, hat er es dir verwehrt, weil du, ohne dass es dir vielleicht bewusst ist, noch nicht so zu einer Lebensgemeinschaft geeignet bist, wie Gott das in seiner Allwissenheit voraussieht, unabhängig vom Alter. Oder vielleicht ist es auch bisher noch nicht so weit gekommen, weil er dich vor falschen und für dich schädlichen Beziehungen bisher bewahrt hat. Oder er mit dir nach seinem Willen und in seiner göttlichen Weitsicht und Vorausschau einen ganz besonderen Weg mit dir gehen möchte, indem er dich ganz für sich beansprucht und er möchte, dass du wirklich nur für ihn da bist und ihm dienst. Und wenn er das für dich so entschieden hat, dann wird der Allmächtige auch dafür sorgen, dass in deinem Herzen keine Bitterkeit auftreten wird. Vielleicht empfindest du aktuell oder auch in der Vergangenheit, dass du innerhalb der Gemeinde schon seit längerer Zeit nicht wirklich den Frieden und den Zuspruch, den du dir so sehr wünschst und erhoffst, dass du ihn erfährst. Kann es aber vielleicht sein, dass der Herr dir diesen Zuspruch und Frieden vorenthält, weil er mit dir selbst, mit deiner persönlichen Art und deiner Umgangsweise innerhalb der Gemeinde nicht wirklich einverstanden ist? Und letztlich, ihr Lieben, letztlich bedeuten Älterwerden und das Wissen um das Sterben für uns alle in gewisser Weise einen Pfahl für unser Fleisch. Desto älter wir werden, desto mehr die Kräfte in physischer wie auch psychischer Form abnehmen, desto mehr neigen wir dazu, unzufrieden und undankbar zu werden für all die Güte, für die Gnade und Barmherzigkeit, die wir doch bis hierher erfahren haben. Wie schnell vergessen wir all die Wohltaten, die Gott uns in unserem Leben geschenkt hat, in kleinem wie auch im großen Maße, und wir klagen nur noch über unsere aktuelle Situation, die vielleicht sehr stark mit unserem Altwerden verbunden ist. Und im allerschlimmsten Fall mutieren Einzelte zu echten, dauerhaften Nörglern, die eigentlich mit fast nichts mehr wirklich zufriedenzustellen sind. Aber was auch immer von den verschiedenen möglichen Dingen, die ich nun nannte, für uns zutrifft, die Frage ist, wie gehen wir damit um? Ich weiß von Menschen, die den von Gott gegebenen Pfahl oder eine anhaltende Situation in ihrem Leben, er hat es hineingetan in ihr Leben, um sie vor Überheblichkeit zu schützen, und sie haben es dauerhaft abgelehnt. Es blieb ein Kampf in ihrem Leben, dass sie das, was Gott, ich sage das jetzt mal so, als Bremse in ihr Leben hineingestellt hat, sie haben nicht aufgehört, dagegen anzukämpfen. Und einige haben den Weg der Nachfolge wirklich verlassen, weil sie mit dem göttlichen und für uns Menschen manchmal sehr schmerzlichen Folgen nicht weiter leben wollten. Da ist ein Vater, von dem habe ich gehört, dessen 7-jähriger Sohn ist ganz plötzlich aus dieser Zeit abgerufen worden. Er wollte mit Gott nichts mehr zu tun haben. Er hat den Weg in der Nachfolge verlassen. Wir wissen von Verkündigern, Joshua Harris ist so einer, der das, was er gepredigt hat, die Bücher, die er geschrieben hat, da fällt es mir schwer zu sagen, der war nie wiedergeboren. Ich lasse das jetzt mal offen. Aber sie haben Gott den Rücken gekehrt, weil sie nicht mehr mit den Dingen einverstanden war, die Gott in ihrem Leben getan hat. Nun, wir wollen sie nicht verurteilen und wir wollen schauen. Noch leben diese Menschen, dieser Vater und auch Joshua Harris, und wir wissen nicht, inwieweit Gott sie zurückholt und sie wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkommen und sie am Ende Gott doch die Ehre geben. Das werden wir erst wissen, wenn Gott ihr Leben vollendet hat. Aber es gibt Menschen, die kämpfen gegen Gott. Sie sind mit seinen Entscheidungen für ihr Leben nicht einverstanden und verlassen die Nachfolge. Was nicht heißt, wenn sie wirklich wiedergeboren sind, dass sie deswegen verloren gehen. Aber es wird besonders schwer dann, dieser Weg. Dieser Weg wird dann besonders schwer. Und vor allem den Segen, den Gott in seiner Güte beschlossen hatte, der durch dich dann über andere gehen soll, da wirst du zum Hindernis. Und das wäre doch sehr schade und sehr traurig. Andere sind in eine gefährliche Bitterkeit verfallen. Bei ihnen ist der Dank und das Loben Gottes in anhaltendes und zerstörerisches Anklagen umgeschlagen. Aber die Frage ist, hat sich dadurch bei all diesen Menschen etwas verändert? Ich weiß wirklich von keinem, der das erlebt hat, dass sich durch Abwenden von Gott, durch Bitterkeit im Leben, der man freien Raum lässt, dass sich dadurch die Situation verändert hat. Also ich weiß von keinem, bei dem das dadurch passiert ist. Wenn wir wirklich erfasst haben, wer Christus Jesus ist und was er für uns getan und bewirkt hat, wäre es da nicht angebrachter, wenn wir uns gerade, wenn es dunkel wird um uns, an die Worte erinnern, die Petrus in Johannes 6 angesprochen hat? Da antwortete ihm Simon Petrus: Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und jetzt kommt es. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Wenn du das einmal in der Tiefe erfasst und erkannt hast, verstehst du, dann ist es unsinnig, irgendwo wegzulaufen. Ich habe das den Geschwistern schon mal erzählt, aber ich sage das an dieser Stelle gerne noch einmal. Ich habe zweimal schon so die Schnauze voll gehabt. Ich war so unzufrieden mit meinem Leben, mit der Situation. Ihr kennt so manche Tage, da sagt man, ich bin schon mit dem falschen Bein aufgestanden. Und dann ging alles schief, was nur schief gehen kann. Und noch mehr. Und noch auch hier in der Gemeinde irgendwelche Dinge, wo ich gesagt habe, dann sollen sie das doch alles selber machen. Ich habe keinen Bock mehr. Dann habe ich die Flucht angetreten. Zweimal schon. Einmal bin ich bis zum Profunder See gekommen und einmal bis zum Eilstädter Platz. Das ist jeweils nur ein paar Minuten. Weil Gott gesagt hat, Rally, was machst du da für sinnloses Kram? Egal wohin du fährst, ich bin so und so vor dir da. Und die Situation ändert das auch nicht. Dann habe ich widerwillig gesagt, ja, ist gut, ich habe verstanden. Ich weiß das ja auch, aber so. Aber schon dieses Jahr her, ich weiß das ja auch, hat schon wieder Hoffnung, Mut und Zuversicht gegeben. Nun, was also tun, wenn sich bei uns in einer Sache, egal worum es geht, keine wirkliche Veränderung einstellen will? Am besten, wir orientieren uns daran, was Paulus hier in unserem Predigtext getan hat. Wir dürfen dem Herrn ganz konkret um Veränderung bitten, ja. Aber wenn sich definitiv keine Veränderung einstellen will, würden wir uns selbst einen großen Gefallen tun, wenn wir den Herrn dann in solch einem Fall von Herzen darum bitten, dass er uns in dieser unserer Schwachheit dann seine übernatürliche, übermenschliche, geistliche Kraft schenkt, auch ohne die von uns gewünschte Veränderung, seinen tiefen Frieden zurückzuerhalten, von ihm getröstet zu werden und trotzdem ein lebendiges Zeugnis für ihn sein zu können. Und ihr Lieben, das sollten wir eben auch wissen, ein vermeintlicher Pfahl für unser Fleisch muss auch nicht für alle Zeit sein. Es gibt auch zeitlich begrenzte Pfähle für unser Fleisch, bis Gott das erreicht hat, was er in deinem und in meinem Leben oder in einer bestimmten Situation vollbringen wollte. Gott kann es auch für einen begrenzten Zeitraum anordnen, bis er das erreicht hat, was seinem Willen entspricht, für dich und auch darüber hinaus, was durch dich und durch die Situation, die dich betrifft, an weiterführenden Segen kommen soll. Und deswegen vertraut auf den Herrn Jesus, denn seine Kraft ist in deiner Schwäche besonders machtvoll und kraftvoll und er wird sich einmal mehr als der Herrliche, als der Ewige, als der Allmächtige und Allwissende auch in deinem Leben beweisen. Könnt ihr dazu Amen sagen? Amen. Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, Lob und Preis, Dank und Anbetung sei allein dir, unserem Heiland, unserem Herrn, unserem Erlöser, unserem allmächtigen Gott, dem nichts, aber auch gar nichts unmöglich ist. O Herr, wir bitten dich von Herzen um Vergebung, wo wir immer wieder deinem Plan, deinem Willen durch unser Fleisch entgegenstehen, wo wir uns oftmals mit Händen und Füßen dagegen wehren, Herr, wenn du einen Pfahl in unser Fleisch gibst, und zwar aus Liebe, aus Güte, aus Barmherzigkeit und in deiner göttlichen Voraussicht. Herr, vergib uns, dass wir uns dem entgegenstellen und dass wir oftmals zu Nörglern werden, die das Loben und Danken vergessen und dich, den Allmächtigen, wagen, es anzuklagen. Herr, vergib uns, hab Erbarmen mit uns und hilf uns, lieber Heiland, dass wir dir vertrauen. Nicht nur in den Zeiten, wo es uns gut geht, sondern dass wir dich ehren, dich loben und preisen und unser Vertrauen nicht wegwerfen, wenn du uns auch durch die Tiefen führst. Danke, dass wir wissen dürfen, wir sind fest in deiner Hand, wir und das Geschehen der ganzen Welt. Und du wirst zum Ziel kommen, mit uns, mit deiner Gemeinde, mit allem, Herr Jesus. Bitte hilf uns, Herr, dass wir unser Vertrauen nicht auf Menschen, sondern allein auf dich setzen. Und schenk uns die nötige Demut, uns wirklich dir und deinem Willen vollends und aus einem tiefgläubigen Herzen zu unterstellen. Danke, Herr Jesus, dass du das gute Werk, das du in uns angefangen hast, auch vollenden wirst. Lob und Preis sei noch einmal dir, Vater im Himmel, durch unseren Herrn Jesus Christus. Amen.